Willkommen zu einer neuen, weiteren Folge der Hochschulkiste. Heute haben wir Timo zu Gast. Gemeinsam sprechen wir über seinen spannenden Weg, von seinen Stationen im Leben, über einen Auslandsaufenthalt bis hin zu seiner eigenen Unternehmensgründung. Es geht um die Hürden, Learnings und die Dinge, die er heute vielleicht anders machen würde. Freut euch auf wertvolle Ratschläge und spannende Einblicke. Jo, hi Timo. Schön, dass du Zeit gefunden hast, hier heute unser Gast in der Hochschulkiste zu sein. Wir befinden uns in der Staffel neben der Hochschule und genau deswegen sprechen wir beide. Aber erstmal zu dir, Timo. Wer bist du, was hast du studiert und wo stehst du gerade in deinem Berufsleben?
Hi Jan, freut mich hier zu sein. Danke für die Einladung. Ich bin Timo, ich bin 27 Jahre alt. Habe meinen Bachelor in BWL gemacht, meinen Master in Management mit einem Fokus auf Vertrieb und Marketing. Und ja, was soll ich sagen, da bin ich jetzt auch gelandet. Also Young Professional, also noch so in meinen ersten 5 Jahren vom Beruf. Und ja, ich glaube, habe da schon eine Menge erlebt.
Sehr cool. Ja, wie bist du denn dazu gekommen? Auch, also du hast schon gesagt, du hast viel erlebt. Wie bist du dazu gekommen, neben dem Studium oder jetzt in deiner ja, jungen Karriere schon so viel Unterschiedliches ausprobiert zu haben?
Also ich bin ein ziemlich neugieriger Mensch und bin immer offen für neue Perspektiven, gerade auch was ja außerhalb meiner Bubble angeht. Klar, man hat immer seine Freunde und macht mit denen, unternimmt mit denen viel, was mich aber immer, auch gerade während des Studiums, weil man da in so einer Orientierungsphase ist, was mich da immer getriggert hat, war, wenn ich neue Perspektiven kennenlernen konnte und auch neue Sichtweisen dann. Und da bin ich dann schon immer viel ins Gespräch gekommen, habe mir viel angehört und dadurch sind dann natürlich auch immer Opportunitäten aufgekommen, sei es jetzt ein neuer Nebenjob, ein neues Projekt, ein neues Hobby. Ich habe mal, also neben dem Studium American Football ausprobiert, weil ein Kollege von mir gesagt hat, er ist super cool, wir machen da immer die Liegestützen und alle gleichzeitig schreien 1, 2, 3 und sowas. Wollte ich mir mal angucken, habe ich gemacht. Genauso ist es bei Jobs. Ein Kommilitone von mir hat bei der Müllabfuhr gearbeitet, also auf so einem Wertstoff-Recycling-Hof und hat gesagt, Timo, das musst du dir mal angucken, wir werden ziemlich gut bezahlt und haben eigentlich einen interessanten Alltag. Habe ich mir das mal angeguckt, fand ich cool, habe ich einen Sommer lang in den Semesterferien bei der Müllabfuhr gearbeitet. Also es geht immer darauf zurück, ich habe einen interessanten Impuls bekommen, wollte mehr darüber hinaus oder darüber rausfinden und bin dem dann ein bisschen hinterhergegangen. Das endet dann natürlich auch darin, dass man nicht immer alles super tief verfolgt, aber für mich, mich befriedigt das immer sehr, neue Sachen kennenzulernen und zumindest das Grundkonzept dieser neuen Sachen zu verstehen.
Sehr cool. Das heißt, dein Antrieb lässt sich zurückführen auf deine Neugier, deine Wissbegierigkeit. Und wo hat deine Neugier und Wissbegierigkeit dich denn schon überall hingeführt? Welche verschiedenen Jobs hattest du denn bisher?
Ja, ich habe ja gerade gesagt, also Müllabfuhr zum Beispiel war ein Thema. Also ich würde es jetzt mal aufteilen in Blue-Color-Jobs und White-Color-Jobs, also die Jobs, wo ich wirklich hands-on auf der Baustelle oder bei der Müllabfuhr gearbeitet habe. Das waren Müllabfuhr, ich habe im Reifenhandel gearbeitet, also Reifen verpackt und losgeschickt, in Container geräumt. Ich habe ziemlich lange während des Studiums im Fußbodenbau gearbeitet, also es gab halt einfach super gutes Geld.
Spannendes Feld, ja.
Ja, ich war mit einem Kommilitonen da unterwegs, der hat dasselbe gemacht. Dementsprechend haben wir uns dann immer erst die Vorlesungszeit und sind dann nach der Vorlesung mal losgefahren, waren also ja, mit meinem eigenen Bulli da unterwegs, sind ins Ruhrgebiet gefahren und haben dort dann die Wohnung, den Fußboden rausgemacht, sei es Laminat und sonst was. Super spannend, weil mit Kollegen zu arbeiten, Freunden zu arbeiten, ist immer, finde ich, was Besonderes, weil in den Pausen oder auch während der Arbeit man Späße macht und dann irgendwie die Zeit auch viel schneller vorbeigeht. Wenn ich jetzt aber so mehr zu den White-Color-Jobs komme, also das, was auch wirklich dann relevante Berufserfahrung für meine Karriere ist, habe ich ein Praktikum und einen Werkstudentenjob bei L'Oréal gemacht in Düsseldorf und habe bei DB Schenker, einen der größten Logistikdienstleister, dann auch einen Werkstudentenjob gemacht während des Masters ziemlich lange und bin dann auch nach meinem Master dort eingestiegen mit einem International Management-Trainee-Programm hieß das, hört sich fancy an, war eigentlich ein Trainee-Programm, wo du einen Coach an die Seite bekommen hast, einen ziemlich strukturierten Lernpfad, also du musstest verschiedene, du wirst eigentlich da, das Ziel ist, als spätere Führungskraft ausgebildet zu werden, und das International bedeutet dann einfach nur, du hast noch ein Auslandsprojekt, bei mir war dieses Auslandsprojekt in Singapur, das war auch so eins, sag ich mal, der prägendsten Erfahrungen, also wirklich, ich habe leider im Studium kein Auslandssemester gemacht, ich habe es irgendwie zu früh ich habe mich nicht früh genug drum gekümmert. Und man muss da ja schon das eine oder andere an Bürokratie überwinden, um Auslandssemester machen zu können, um auch dann die Erasmus-Förderung zu bekommen, um an der anderen Hochschule angenommen zu werden und so weiter und so fort. Habe ich mich aber nicht frühzeitig mit beschäftigt, und dementsprechend war für mich dann ganz wichtig, okay, sobald ich kann, will ich dann in meinem Job ins Ausland kommen, weil halt ich im Studium nicht die Möglichkeit hatte. Ja, alle Jobs haben ihre eigene Art und Weise gehabt, ihre eigenen Learnings, also was mich zum Beispiel die Müllabfuhr sehr gelehrt hat, da zu arbeiten, dieses Zwischenmenschliche, you get what you give, also ich fand es super interessant zu sehen, wie freundlich Leute sein können, und dann ist man automatisch viel incentivierter, denen auch zu helfen. Ich habe dir gesagt, das war ein Recyclinghof, heißt, die Leute kamen mit einem vollgeladenen Bulli oder Auto und mussten dann Hilfe dabei bekommen, das auszuladen und zu wissen, wo entsorge ich das jetzt fachgerecht. Und da hat man dann schon gemerkt, die Leute, die freundlich waren, die haben natürlich auch ein besseres Treatment bekommen als die Leute, die sich, die dich nicht auf Augenhöhe oder nicht respektvoll behandelt haben. Gab es natürlich auch, aber das habe ich da nicht so persönlich genommen.
Ja, ich glaube, das ist auch wichtig, dass man das nicht so doll dann an sich ranlässt. Du meintest gerade eben schon, Singapur, dieser Auslandsaufenthalt war für dich einer der prägendsten Stufen. Was hat genau diesen Aufenthalt oder dein Tun in Singapur so prägend gemacht?
Ich glaube, gerade alleine da zu sein und auf eigenen Beinen auf einem anderen Kontinent zu sein, ist nochmal ein anderes Gefühl, als wenn man nochmal eben eine Stunde von seinem Uni-Standort nach Hause fahren kann und ein gemachtes Bett und Essen auf den Tisch bekommt. Das war da halt ein bisschen anders, weil ich mich um alles selber kümmern musste, und auch wenn super viel Arbeit war, gerade in der Vorbereitung, Visum und so weiter, Wohnung finden, die Belohnung dann am Ende war natürlich dann umso intensiver. Das hat sich schon dann ziemlich gut alles angefühlt, da hinfliegen zu dürfen, einen wirklichen Mehrwert da vor Ort auch machen zu können. Und ich fand die Leute wieder, also nochmal wieder komplett neue Perspektiven. In Singapur ist ja noch ziemlich westlich angehaucht, also ja. Mit Englisch als Landsprache, da kommt man da schon ziemlich weit. Die Leute, die ich da kennengelernt habe, die haben auch nochmal Einfluss gehabt auf mich und mein Leben, wie ich bestimmte Dinge sehe. Natürlich hatte man auch die eine oder andere gute Party da, was natürlich auch immer ein wichtiger Faktor ist, wenn man neben dem Studium und der Arbeit und all das, was da ist, dass man auch das nicht vernachlässigt. Und um es nochmal kurz zu sagen, alleine so weit weg von zu Hause zu sein, war wirklich der größte Faktor dafür. Und da all diese Facetten, was das dann mit sich bringt, was ich meinte. Wohnung suchen, Visum, einen Freundeskreis aufbauen, wie macht man das? Das war für mich am Anfang die Frage, auf wen geht man hier zu? Wie gehe ich auf die Leute zu? Soll ich Leute kalt auf der Straße einfach approachen? Oder soll ich mir Hilfe mit irgendwelchen Apps verschaffen, dass ich irgendwie da Leute bilde? Aber im Endeffekt kommt es dann ganz natürlich. Dann nimmt ein Arbeitskollege mal einen mit dahin, da lernt man dann wieder andere kennen, dann läuft man auf irgendeiner Veranstaltung zufällig in Deutsche rein, die dann natürlich die's auch...
überall gibt, ja.
Die gibt es überall. Und dann sieht man, hat man natürlich auch irgendwie eine Gemeinsamkeit durch diese deutsche Herkunft und ist dann natürlich auf einmal, wenn es so weit weg ist, auch connected. Und das hat sich dann alles ganz natürlich ergeben. Aber da muss ich auch sagen, muss man aufgeschlossen für sein. Also ich habe auch andere Kollegen gehabt, auch Deutsche, die auch, sage ich mal, im selben Programm waren wie ich, die auch nach Singapur gegangen sind. Die hatten nicht die gewisse Aufgeschlossenheit und hatten natürlich auch nicht so eine intensive Erfahrung dann, weil sie sich nicht darauf eingelassen haben, mit irgendwelchen neuen Leuten in Kontakt zu kommen, und dementsprechend waren die halt auch dann nicht die ganzen Local-Sachen im Local-Food-Court da essen, die Local Street Shows sich da anzugucken und so weiter. Also, wenn ich da eins sagen kann, seid aufgeschlossen, nimmt was, geht mit offenen Armen auf die Leute zu.
Das kann ich genauso nur unterschreiben. wie du das gerade gesagt hast, wenn ich da zurückdenke, ich bin auch nach Thailand gegangen, war 3 Monate dort auch allein und wie du sagst, geht auf die Leute zu, seid offen, seid neugierig, wissbegierig und ihr werdet super Erfahrungen machen, was da dann doch irgendwie dabei rumkommt, wenn man in dieses Netzwerk sich begibt. Was hast du denn aus diesen ganzen Erfahrungen, die du gemacht hast, auch über dich selbst gelernt?
Eins der wichtigsten Dinge für mich war immer dieses, was möchte ich nicht machen? Also gerade, ich habe dir von dem Praktikum bei L'Oreal erzählt, ich habe im Reifenhandel da, all diese Erfahrungen waren super wertvoll, um für mich ein Bild zu zeichnen, worauf habe ich Lust und worauf habe ich keine Lust. Und für mich war zum Beispiel relativ früh klar, ich möchte jetzt langfristig keinen Blue-Collar-Job. Ich kann mir nicht vorstellen, auf der Baustelle zu arbeiten langfristig, weil ich halt einfach weiß, dass das gesundheitlich für mich dann auch nicht so aufgegangen wäre oder auch mit den Freiheiten, die man sich vielleicht in anderen Jobs rausnehmen kann. Dementsprechend wusste ich dann immer, habe ich mit jeder Station, jeder Arbeitserfahrung gemerkt, okay, das möchte ich für mein Leben nicht haben. Und das impliziert dann, okay, dann suche ich mir was aus, was ein bisschen darauf einzahlt, wie ich es denn haben möchte. Wenn ich noch ein, zwei andere Sachen teile, L'Oreal, super coole Arbeitgeber für junge Leute, die haben auch ein sehr strukturiertes Praktikumsprogramm, wo du sehr viel lernst in sehr kurzer Zeit. Ich habe aber dann auch gemerkt, ich will mal was anderes sehen. Ich wollte mich nicht nur hier festarbeiten und jetzt meinen Karriereeinstieg oder Berufseinstieg hier machen, weil die Welt ja dann doch noch viel zu viel anderes zu bieten hat. Und das war für mich auch so ein Learning. Ich wollte mal was anderes sehen. Dann bin ich in die Logistik gegangen, DB Schenker auch super Arbeitgeber, ist ein komplett anderer Vibe. Bei L'Oreal, alle laufen super gestylt rum. Es kommen Models und Influencers in die Büros oder da hin, weil die Marken natürlich irgendwelche Kollaborationen mit denen haben. Das ist in der Logistik ja ganz anders. Da kommen die Leute jetzt nicht so top gestylt zur Arbeit und haben den Fokus der ganz anders. Die Faszination da ist natürlich dann für diese globale Lieferketten, was da alles hintersteckt, wie diese Komplexität. Also all das, was man da auf dem Weg so mitnimmt, habe ich immer, das finde ich gut, das finde ich nicht so gut und daraus versucht ein bisschen was zu lernen, den Weg nach vorne irgendwie zu definieren.
Ja, super spannend. Aus diesem finde ich gut, finde ich nicht so gut, dieser Weltoffenheit, aus dieser Kombination hat sich ja dann auch irgendwann der Gedanke zum Unternehmertum gebildet. Hol uns doch da mal ab. Was hast du da Spannendes gemacht?
Ja, das war auch so ein Thema, wo genau darauf eingezahlt hat. Ich wollte mehr Freiheit haben in dem, was ich mache und habe gedacht, diese Selbstverwirklichung, die man über Unternehmertum und Gründen sich holen kann, die möchte ich auch haben. Und das, so wie es im Internet immer beschrieben wird, das ist ja total leicht, kann ja jeder, wird ja immer gesagt. Du musst nur ein paar Schritte befolgen und schon kannst du ein erfolgreiches Unternehmen gründen. Und davon wollte ich mir selber ein Bild von machen, wollte ich ausprobieren. Hatte zum Glück zu der Zeit, mein bester Freund hatte ähnliche Gedanken, wollte auch gründen, hatte auch schon die ganze Zeit dieses Fingerkribbeln und wollte was machen. Und dann haben wir uns zusammengeschlossen ein Wochenende. Da habe ich damals ein Praktikum in Frankfurt gemacht, bei einer Unternehmensberatung und habe dann meinen besten Freund eingeladen. Wir haben uns Sushi bestellt und haben uns zusammengesetzt und haben überlegt, okay, was können wir gründen und wie heißt das und wie machen wir das? Und da haben wir erstmal angefangen, über Probleme nachzudenken, die wir in unserem Umfeld kennen. Und ein großes Problem war, dass unsere Eltern nicht und Freunde von Eltern nicht mit Social Media umgehen konnten. Und gerade für deren Small Businesses, für die kleinen mittelständischen Unternehmen, Hilfe benötigt haben und immer uns gefragt haben, hey, könnt ihr uns da nicht mal helfen, so einen Facebook-Post zu schreiben? Oder könnt ihr bei der Webseite, könnt ihr da mal Korrektur lesen oder uns ein paar Tipps geben, wie man die besser gestalten kann? Und das hat uns gefallen, weil wir beide halt auch diesen Marketing-Aspekt hatten. Ich da auch bei L'Oreal viele Marketing-Projekte dann hatte und das hat gepasst. Okay, fanden wir das Problem schon mal gut, dem wir uns widmen wollten, haben dann natürlich das ganze Spiel mit Name überlegen, Claim, Seite, Internetseite konzipieren und so weiter durchgegangen. Da gibt es natürlich ein paar wertvolle, hilfreiche Tipps von Strategizer zum Beispiel. Business Model Canvas ist natürlich ein Klassiker in dem Bereich, wo man da mal eben auf einen Blick direkt sieht, welche Komponenten spielen hier eine Rolle bei meiner Business-Idee. Und dann hatten wir Glück, dass wir noch ein Mentoring-Programm hatten von einem Venture-Builder, die dann uns geholfen haben dabei, bei diesen Themen, die man vielleicht auf den ersten Blick nicht hat. Habt ihr eine Versicherung? Welche Gesellschaftsform wollt ihr gründen? Habt ihr euch darum gekümmert, dass ihr beim Patentamt euren Namen eingetragen habt? Also so Themen, die man nicht im ersten Moment, die aber wichtig sind bei der Gründung. Ja, Gründen mit Freunden ist auch so ein Thema. Also super geil am Anfang, um reinzukommen. Am Ende habe ich dann schon gemerkt, okay, wenn dann mal die Zahlen auch nicht stimmen, ist es natürlich auch, tut es der Freundschaft nicht so gut.
Ja, das glaube ich. Das ist ja dieses bekannte Sprichwort, bei Geld hört die Freundschaft auf. Ich denke, da hängt leider doch irgendwie ein Funken Wahrheit dran, wenn es dann ums Eingemachte geht. Jetzt hast du schon von Herausforderungen gesprochen. Du meintest, wenn die Zahlen nicht gepasst haben. Ich stelle mir auf der anderen Seite auch noch die zeitliche Komponente sehr, sehr schwierig vor. Wie habt ihr, beziehungsweise wie hast du denn das dann noch so gemeistert?
Ja, gute Frage. Finanziell hatten wir sehr wenig Ausgaben am Anfang und haben halt versucht, so günstig wie möglich da zu bleiben und nicht halt irgendwie einen Anwalt für die Patentsanmeldung zu beschäftigen, sondern sich da selber reinzufuchsen. Und mit so einem Mindset kommt man auch recht weit. Das Einzige, was wir dann an Kosten hatten, war die Internetseite, WordPress hosten. Das konnten wir auf jeden Fall stemmen. Daran ist es nicht gescheitert. Zeitlich gesehen war es natürlich schon, also ich sage jetzt mal zum Glück, war zu der Zeit Covid, wo man jetzt sowieso nicht so viel Ablenkung hatte oder nicht so viel rausgehen konnte. Aber ich habe neben meinem Werkstudentenjob bei DB Schenker und neben dem Masterstudium gegründet, also drei Sachen, die eigentlich eher Vollzeit ausgerichtet sind. Ja, das ist eine gute Frage. Also es gab eine Zeit, da habe ich jeden Morgen um 4:30 Uhr aufgestanden, hatte so einen Monk-Mode und habe von 4:30 Uhr dann bis 17, 18 Uhr, dann saß ich am Schreibtisch, eine Stunde abschalten mit der Familie und so weiter, und dann lag ich um 20 Uhr schon im Bett und war um 20:30 Uhr am Pennen. Das ist natürlich nicht so gesellschaftstauglich. Zu der Zeit irgendwie doch war es möglich. Würde ich jetzt auch nicht unbedingt empfehlen. Es gibt mal Phasen, da muss man durch sowas, aber ich glaube, langfristig kann man sowas nicht durchziehen. Oder das, könntest du das durchziehen?
Nee. Also. Man kennt es ja selber, Klausurenphase oder es ist mein Projekt super stressig, dass man einfach länger da ist. Aber ich denke, auf Dauer ist das schon sehr, sehr belastend. Ich finde, in kurzen Sprints kann man das schon abwickeln.
Ja, also alles im Leben verläuft ja in Phasen. Mal gibt es die Phase, wo man richtig viel lernen muss, und mal gibt es aber auch die Phasen, wo man guten Gewissens gerade nichts für die Uni machen muss. Und das muss man natürlich dann auch so mitnehmen und anerkennen.
Definitiv, und da braucht man kein schlechtes Gewissen haben, ja. Wir haben jetzt schon über die Hürden und große Herausforderungen gesprochen. Sei ehrlich, gab es Momente, in denen du überlegt hast, aufzugeben, aber ja, etwas zurückzuschrauben?
Definitiv. Also ich habe, meinen größten Impact hatte das auf jeden Fall auf meine Beziehung zu der Zeit, weil das natürlich dann mit drei solchen Sachen, die sehr viel meine Aufmerksamkeit genommen haben, kannst du dir vorstellen, wie wenig in die Beziehung geflossen ist. Und ja, das hat mich dann schon aber leider eher zum Nachdenken gebracht, die Beziehung zu beenden, weil es halt leider nicht damit vereinbar war. Es gab Momente, wo ich mit meinem besten Freund im Unternehmen so aneinander geraten bin, dass wir auch gesagt haben, ja, dann lass doch einfach jeder unser eigenes Unternehmen machen und wir bleiben gute Freunde und schieben uns hier und da vielleicht mal einen Auftrag hin und her. Das ist dann auch letztendlich so gekommen. Wir haben dann das aufgesplittet, jeder hat sein eigenes Unternehmen gehabt, weil wir damit nicht mehr so zufrieden waren mit der Aufteilung. Es ist auch immer schwierig, wenn du 50-50 irgendwo beteiligt bist und jeder möchte dann gleichberechtigt, okay, wem gibt man jetzt den Titel Geschäftsführer, wer ist dann jetzt der Zweite in der Reihe? Das war für uns schwierig festzulegen, weil wir halt auch so gut befreundet waren und wir kannten natürlich auch die Ecken und Kanten vom anderen und wussten ja, eigentlich könnten wir es beide machen. Deshalb, ich habe da auf jeden Fall immer gelernt, Verträge sind für schlechte Zeiten. Also ja. Wenn gute Zeiten sind, dann brauchen wir uns die Verträge nicht angucken. Aber wenn wir dann jetzt ein Unternehmen auflösen wollen und gucken wollen, wie die Gewinne verteilt werden, dann ist es schon immer gut, wenn man alles vorher mal einmal festgehalten hat. Also da kann man, glaube ich, nicht zu viel Vorbereitungszeit reinstecken in solche Verträge, weil die können einem später schon auch teuer dann zustande kommen, wenn man es nicht ordentlich gemacht hat.
Ich hoffe, das war bei dir dann nicht der Fall. Wenn wir jetzt aber rückblickend trotzdem nochmal mit vielleicht einem kritischeren Auge schauen, gab es etwas, was du anders machen würdest?
Gute Frage. Es gibt natürlich immer Sachen, wo ich denken würde, das hätte man irgendwie anders regeln können, aber andererseits hätte mir, glaube ich, dieses Learning, was ich daraus gezogen hatte, gefehlt. Also wenn ich nicht mal genau damit auf die Fresse geflogen wäre mit einem Unternehmen und dem besten Freund in Anführungsstrichen zu scheitern. Wir hatten auch erfolgreiche Jahre zusammen, wo wir gutes Geld damit verdient haben, aber ich finde, für mich zu sehen, okay, mein bester Freund und ich haben es nicht geschafft, ein Unternehmen da über mehrere Jahre zusammenzuführen. Wenn ich das, glaube ich, nicht gemacht habe, wäre ich jetzt nicht so vorsichtig, wenn ich an neue Ideen oder Businesses rangehe. Ich würde jetzt nicht mehr so Hals über Kopf mit jedem meiner Freundin ein Unternehmen gründen, weil ich jetzt einfach weiß, okay, man investiert so viel Zeit da rein, um dann am Ende getrennte Wege zu gehen. Das fand ich irgendwie nicht so gut. Ansonsten, das hat auch wieder mit Verträgen zu tun. Also ich habe mal ein
großes Policy-Thema.
Ja, das war jetzt aber auch so für eine WG-Suche. Ich meine, man kennt das als Student. Man hat immer, also eine eigene Wohnung kann man sich manchmal nicht leisten. Dann muss man gerade so, dieses BWL-Studium ist ja so, da musste man da ein Praktikum machen und hier ein Praktikum und wegziehen, nur um dann irgendwie die relevante Arbeitserfahrung zu bekommen, um dann mal den Berufseinstieg zu schaffen.
Ja.
Und da habe ich dann auch WG gesucht und online eine Wohnung gesucht und habe einen Mietvertrag unterschrieben, ohne die Wohnung vorher zu sehen, und turns out, okay, war ein Fake-Angebot, ich habe die Kaution umsonst bezahlt, habe die Wohnung nicht einmal gesehen von innen und keinen Schlüssel bekommen. Entsprechend, aber das sind Learnings, das mache ich lieber dann am Anfang meines Studiums mit 1.000, 2.000 Euro, anstatt das mit 30, 40, mit meinem Haus, wo dann viel mehr Geld dranhängt, was das dann 300, 400.000 sind, die ich da in Sand setze. Da finde ich das gut, die am Anfang zu machen, auch wenn es auch schmerzvoll war.
Ja, 1.000 Euro,
das war schon viel.
Das ist viel, viel Lehrgeld, wie man dann immer dazu sagt. Aber du hast vollkommen recht, besser mit den kleinen Stücken am Anfang als irgendwie das große dann,
ja,
später.
Total. Ich finde das richtig gut, auch im Studium schon, weil was ist der Worst Case hier? Ich bin bei Mathe im Bachelor im dritten Versuch. Also da ist mir natürlich auch hatte ich auch ziemlich Angst davor, jetzt durchzufallen und nie wieder irgendwas mit BWL studieren zu können, wenn ich Mathe im dritten da versemmelt hätte.
Klar.
Ich finde, das bildet auch so die Persönlichkeit und den Charakter, wenn man halt so vor solchen Herausforderungen da steht. Und da finde ich, feiere ich das Studium für im Vergleich zu einer Ausbildung, dass du so auf dich alleine gestellt bist. Dieses Thema Selbstorganisation ist ja wirklich eines der größten Sachen, die man aus dem Studium mitnimmt. Wie man sich selber organisiert, seine Vorlesungsunterlagen strukturiert und sich selber auf die Klausuren vorbereitet. Also ich fand das Studium schon sehr lehrreich. Abgesehen von den fachlichen Themen. Ne?
Wenn du jetzt unseren Studierenden etwas raten könntest, vor allem denjenigen, die einfach über eine Gründung nachdenken, was wären so die Tipps und Tricks, wo du sagst, achte da bitte drauf, oder wie bei dir jetzt die Thematik, dass ihr einen Mentor mit dann an Bord geholt habt, der halt einfach die Nuancen, an die man vielleicht nicht im ersten Moment denkt, mitdenkt.
Build a network before you need it.
Mhm.
Wenn du Hilfe brauchst und dann auf Leute zugehst und den LinkedIn-Nachrichten schreibst oder E-Mails, die spüren direkt, okay, kommst nur auf die zu, weil du irgendwas von dem brauchst. Anders ist es aber, wenn du die Leute vorher schon kennst, wenn du vorher mal mit dem irgendwo in Kontakt warst und dann auf die zukommst, die viel offener dem gestimmt. Von daher, build a network before you need it, finde ich ganz wichtig. Dann noch die ganz klassischen Sachen, so give and then ask. Also erstmal dreimal für andere Leute was tun und dann nach was fragen. Du kommst nicht weit im Leben, wenn du immer nur von anderen verlangst, aber selber nicht bereit bist, was zu geben. Und ich bin immer noch der Meinung, nette Menschen erreichen mehr im Leben, weil die viel bessere Connections machen können mit Leuten. Und dann, wir haben über diese Opportunitäten, diese Chancen, die dann auf einmal kommen, weil du jemanden da kennenlernst, du in Thailand oder ich in Singapur, sei ein netter Mensch und bau dir dein Netzwerk, bevor du es brauchst, und dann hast du eigentlich schon zwei richtig wichtige Sachen. Der Rest kommt auf den Weg.
Ja, es kommt am Ende irgendwie dann doch, wie es kommen soll. Also genau, das hat mir jetzt meine berufliche Laufbahn auch gezeigt. Es gibt keinen stringenten Faden. Den muss es auch vielleicht gar nicht geben. Deswegen, aber wenn wir schon...
Und alles verläuft in Phasen. Man darf sich nicht darüber stressen, dass es mal eine Phase gibt, wo man mehr arbeiten muss. Weil es kommt auch wieder die Phase, wo man ein bisschen weniger. Und auch so das Thema... Überstunden im Sinne von lernen, die anderen lernen da mal 2 Stunden mehr in der Bib und man hat schlechtes Gewissen, sollte man sich gar nicht so den Kopf machen. Also finde ich zumindest, dass da...
Die sitzen auch mal daheim.
Ja, genau.
Aber wenn du deine Reise, über die wir jetzt gesprochen haben, auch in einem sehr, sehr komprimierten Format, ich denke, da gibt es schon noch die ein oder andere spannende Geschichte auch. Mhm. Wenn du diese Reise in einem Satz oder auch zwei, ich möchte dich da jetzt nicht festnageln, zusammenfassen müsstest, wie würde der lauten?
Ich finde immer ganz wichtig, gerade weil wir über das Thema Reise sprechen, enjoy the journey. Und verkopf es nicht zu sehr. So, ich habe schon Ziele in meinem Leben erreicht, wo ich meinte, boah, wenn ich das erreicht habe, bin ich glücklich. Und trotzdem habe ich immer noch dieselbe Falle im Kopf, dass ich sage, boah, ja, wenn ich jetzt diese Beförderung noch kriege oder wenn ich jetzt das noch kriege, dann bin ich glücklich. Deshalb enjoy the journey. Und wenn du Spaß an den Sachen hast, dann kommt der Erfolg ganz von allein. Wenn du dich dann mit genügend Leidenschaft reinhaust in die Dinge, dann kommt der Rest von alleine.
Ich bin großer Fan dieses Abschlussresümees. Timo, unsere Zeit ist leider gekommen. Es war super spannend, dich mit dir über deinen Werdegang, über deine Reise zu unterhalten. Vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Sehr gerne.
Und ja, hast du noch abschließend etwas, was du unseren Hörern mitgeben möchtest, außer deinen Weisheiten, die du bisher
geteilt hast? So viele Weisheiten. Nein, also ich finde wirklich dieses don't overcomplicate it. Jeder hat seinen Rucksack zu tragen und nimmt die Challenge lieber an, anstatt euch drüber aufzuregen, weil dieser ganze Ärger, das kostet viel zu viel Energie. Und dann schafft man auch Studium und Arbeit und Freunde, das kriegt man alles unter einen Hut, wenn man sich nicht zu sehr stresst mit den Themen. Und dann natürlich auch richtig priorisiert, das muss ich natürlich auch immer sagen. Man kann natürlich nicht 10 Sachen gleichzeitig machen, aber irgendwann kriegt man schon raus, da gibt es ja auch genügend Techniken und Frameworks, wie man richtig priorisiert. Eisenhower Matrix, was auch immer, das kriegt ihr hin. Liebe Grüße, hat mich gefreut, Jan, danke.
Das war unser Gespräch mit Timo hier bei der Hochschulkiste. Wir hoffen, dass euch seine Erfahrungen und Tipps inspiriert haben. Danke, dass ihr dabei wart. Und wir freuen uns, euch auch in der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen. Bis bald und bleibt neugierig.